Es gibt berühmte erste Sätze in der Weltliteratur. Also Sätze, die ein großes Werk eröffnen, über die man eine eigene Predigt halten könnte. Einer dieser Sätze eröffnet den Jahrhundertroman von Leo Tolstoi, Anna Karenina. Und er geht so: Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich. Jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise. Was das heißt, wird in diesem Roman ausgeführt. Aber gemeint ist, denke ich, Folgendes: Jeder von uns lebt in einer Familie. Jeder von uns findet sich in einer Familie vor. Wir können uns das nicht aussuchen, ob es glücklich ist, ob es unglücklich ist. Und was hier auch gesagt wird, das Unglück trägt viele Namen. Wenn ich mir die Geschichten in der Bibel anschaue, wenn ich sie mir ehrlich anschaue, gerade die Familiengeschichten des Alten Testaments, da könnte man auch oft diesen Satz zitieren. Heute soll es ja um die Jahreslosung gehen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Auf den ersten Blick hört sich das so leicht und so schön an. Aber es ist ein Satz, der aus der Tiefe kommt und der aus dem Unglück kommt und der aus einer sehr unglücklichen, verfahrenen Familiensituation kommt. Und übrigens, das findet sich nicht nur bei Abraham und Sarah, das setzt sich also auch fort, gerade so in den Streitereien, die nicht nur zwischen Frauen, sondern eben oft dann auch zwischen den Geschwistern, den Brüdern einhergehen. Das sind bei allem Segen, der in diesen Familien durchgeht, sind das auch hinter den Kulissen teilweise sehr unglückliche Verhältnisse. Aber das lehrt uns diese schöne Losung auch noch einmal tiefer zu sehen. Ja, ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen in dieses Wort und auch in diese Familienkonstellation und schaut euch mal dazu dieses Bild an, was ich vor wenigen Tagen auf einer Ausstellung im Erzgebirge entdeckt habe. Wir waren ja mit der Kommunität unterwegs und da waren wir bei einem christlichen Schnitzer, ein Autodidakt, also er hat es auch nicht studiert oder so, sondern hat aus seinem Glauben heraus ganz viele biblische Szenen dargestellt und sie geschnitzt. Und hier sehen wir drei Personen, die sehr eng mit diesem Bibelwort zu tun haben. Er nennt das die Zuführung der Hagar. Also wir sehen vorne die Hagar, rechts in der Mitte die Sarah und links den Abraham. Und ganz ehrlich, wenn ihr euch jetzt mal diese Gesichter anschaut, ist das eine glückliche Familie oder ist das eine unglückliche Familie? Also ich würde sagen, von diesem Bild her, es ist eine Familienaufstellung, die der Künstler gewählt hat, es ist eine unglückliche Familie. Also schaut sie euch an. Die Situation ist ja die, dass der Abraham und die Sarah zunächst aufgebrochen sind aus ihrer Heimat und dass am Anfang ein großes Versprechen steht, dass Gott zu dem Abraham sagt: Brich auf aus deiner Verwandtschaft, ich will dich in ein neues Land führen und du sollst der Stammvater eines großen Volkes werden. Du sollst so viele Kinder haben wie die Sterne am Himmel. So, so weit, so gut. Abraham lässt alles hinter sich, nimmt seine Frau, die Tiere, die Knechte mit und bricht auf in das neue Land. Er geht also wirklich los, er lässt sich drauf ein. Und dann gehen die Jahre ins Land. Abraham und Sarah waren schon alt, als sie aufgebrochen sind. Und es gehen viele Jahre ins Land und es passiert nichts, obwohl sie diese Verheißung haben, dass ein Nachkomme kommen soll. Und das heißt natürlich zunächst, dass die Sarah einen Sohn gebären soll. Die Jahre gehen ins Land und die Kindernot bleibt da. Und das war damals genauso schlimm, wie das heute ist, wenn Eltern ungewollt keine Kinder kriegen. Es war schlimm und die beiden haben das nicht mehr ausgehalten. Die Sarah bedrängt den Abraham und will nachhelfen. Nachhelfen, dass der Segen Gottes zur Entfaltung kommt. Und sie tut das auf eine damals legale Weise. Sie hatte ja eine Sklavin, eine ägyptische Sklavin, die Hagar, und die durften nicht nur mit ihrer Arbeitskraft ausgebeutet werden, sondern wir würden heute sagen, sie durften auch sexuell ausgebeutet werden. Das heißt, wenn keine Kinder kamen, war es nach damaligem Recht in Ordnung, dass der Abraham die Sklavin seiner Frau nimmt und dass daraus ein Kind entsteht, und das wäre auch rechtmäßig sein Kind gewesen. Und daraus entsteht natürlich eine schwierige Konstellation. Sarah und Abraham sind alt, sie sind unglücklich, sie sind unzufrieden, und die Hagar wird überhaupt nicht gefragt. Sie erscheint also wie so eine Schachfigur, wie ein Objekt. Sie muss sich der Sache fügen. Und das ist in diesem Bild eigentlich ganz schön dargestellt. Die Zuführung der Hagar, Leihmutter würde man heute sagen, sie hat keine Wahl, sie muss sich diesem Schicksal fügen, und tatsächlich ist es so, dass sie schwanger wird. Und dann verändert sich was mit der Hagar. Nicht nur, dass sie sieht, dass ihr Bauch dicker wird, sondern dass sie auf einmal einen anderen Status bekommt und gegenüber der Sarah, ihrer Herrin, ganz anders dastehen kann. Und jetzt kommt es zu einem schwierigen, ja, zu einer schwierigen Dreieckskonstellation. Die Sarah beschwert sich über ihre Sklavin bei dem Abraham und sagt ihm: Hier, guck, diese Frau, die stellt sich über mich, das ist nicht recht, mach was. Und der Abraham, der sehr passiv erscheint, der sagt zu der Sarah: Tu mit ihr, was du willst. Und wir können uns vorstellen, in dieser Konstellation, auch in dieser Abhängigkeit, das verheißt nichts Gutes. Es ist also wirklich ein Albtraum, der da entstanden ist. Und um der Demütigung durch ihre Herrin zuvorzukommen, flieht die Hagar in die Wüste. Also, ich glaube, das kann man wirklich sehr, sehr unglücklich nennen, wie diese Familienkonstellation losgeht. Hagar flieht in die Wüste, also an einen Ort, wo sie ja raus ist aus diesen bedrückenden Verhältnissen, weil sie nicht mehr weiter weiß, weil sie dieses Unglück nicht mehr aushält und vor allem, weil sie am eigenen Leib erfahren muss, was für ein Unglück daraus entsteht, wenn man nicht gesehen wird, wenn man nicht wahrgenommen wird, wenn man nicht wertgeschätzt wird, wenn man einfach nicht gesehen ist. Und jetzt, erster Punkt, eine unglückliche Familie. Jetzt kommt eine sehr ungewöhnliche Szene mitten in der Wüste, mitten in diesem Elend, wie es sich tiefer eigentlich nicht vorstellen lässt. Ein Engel findet Hagar. Sie ist also in der Wüste, da ist es trocken, da ist es heiß. Sie hat nichts mit. Sie ist an einem Brunnen, an einer Wasserquelle, und dann heißt es, ein Engel findet Hagar. Das ist in mehrerer Hinsicht ungewöhnlich. Es ist das erste Mal in der Bibel, dass ein Mensch eine Begegnung mit einem Engel hat, also mit einem Boten Gottes, das erste Mal. Und dieser Engel spricht die Hagar bei ihrem Namen an. Und es ist übrigens auch das erste Mal, dass also eine Frau eine Verheißung von Gott erhält, dass sie einen Sohn bekommen soll, dass sie zur Mutter eines großen Volkes werden soll, dass das von Gott gesegnet sein wird. Sie ist die erste Frau, obwohl sie, oder sie ist der erste Mensch, ja, in der Bibel, Engelbegegnung. Sie ist eine Sklavin, also ein Nichts. Sie ist keine Jüdin, eine Ägypterin. Und sie erhält diese Zusage von Gott, wie später eine Elisabeth, wie später Maria, die Mutter Jesu: Du sollst einen Sohn bekommen und das wird gesegnet sein von Gott. Und dann sagt der Engel, aber und die Hagar ist auch der erste Mensch in der Bibel, also noch ein Alleinstellungsmerkmal dieser besonderen Frau, die Hagar ist auch der erste Mensch in der Bibel, die es wagt, die es ausspricht und Gott einen neuen Namen gibt. Das ist also nicht der Adam, das ist nicht Mose, das ist nicht Abraham, sondern es ist die ägyptische gedemütigte Sklavin Hagar, die Gott einen neuen Namen zuspricht. Aber wir bleiben erstmal bei dem Engel. Der Engel sagt ihr zwei Dinge. Zunächst eine große Zumutung. Er hat sie also gefunden, fragt, wo kommst du her, wo willst du hin? Das weiß sie nicht. Sie hat ja keine Wahl, wo sie jetzt hin kann. Und er spricht sie mit ihrem Namen an und spricht ihr eine große Zumutung zu, dass er sie auffordert, geh wieder zurück. Geh wieder zurück und demütige dich unter die Sarah. Geh also in dieses Haus zurück, wo du gerade geflohen bist. Ordne dich da unter. Und gleichzeitig, nach dieser großen Zumutung, wir hätten was anderes erwartet oder auch was anderes gewünscht, spricht er diese Verheißung aus, wie gesagt, erstmalig an eine Frau, die auch sich ein Kind wünscht, dass dieser Sohn gesegnet sein wird und dass sie die Mutter eines großen Volkes werden wird. Und jetzt kommt der Punkt, an dieser Tiefe, in dieser Situation, wo die Hagar nach der Begegnung mit diesem Engel, der ihr das sagt, der ihr das auch zumutet, diese Gotteserfahrung in Worte fasst und dieses Ungeheuerliche eigentlich, dieses Große, was sie da erlebt, darin ausdrückt, dass sie Gott einen neuen Namen gibt und dass sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Im Hebräischen steht da El-Roi, El-Roi. Also sie gibt einen Namen, der zur Eigenschaft Gottes wird bis für uns heute, dass wir das mitnehmen können, dass wir das sehen können. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und sie kann das deshalb sagen, ich habe das vorhin schon einmal betont, weil sie ja weiß, wie es ist, nicht gesehen zu werden. Und ich glaube, diese Erfahrung teilt sie mit vielen Menschen. Ich denke, wir kennen das auch aus bestimmten Situationen. Wir tun Dinge, wir werden ungerecht behandelt und keiner sieht es. Und das ist was Schlimmes, das zu erfahren, dass man was tut, dass man sich einbringt, dass man vielleicht auch Ungerechtigkeit erfährt und nicht weiß, wie man damit umgeht. Und diese Hagar macht die Erfahrung, du bist ein Gott, der mich sieht. Dritter Punkt, Glück im Unglück. Ich habe ja angefangen, es ist eine sehr unglückliche Konstellation. Es ist eine ziemliche Zumutung, die ja da in der Wüste auf den Kopf zugesagt wird. Und trotzdem geht die Hagar zurück. Das finde ich eigentlich das Unglaubliche an dieser Geschichte, dass sie zurückgeht, wohlgemerkt in diese schwierige Ausgangskonstellation, aus der sie vorher geflohen war, und dass sie aber als eine Verwandelte zurückgeht. Sie hat die Erfahrung gemacht, ich bin nicht allein. Da ist ein Gott, der mich sieht. Da ist ein Gott, der mich sieht, auch in meinem Elend, auch in dem, wo ich ausgegrenzt, wo ich ungerecht behandelt worden bin. Es hat sich an der schwierigen Situation nichts geändert, aber die Hagar ist eine neue geworden. Sie weiß, ich bin angesehen. Ich bin gewertschätzt, Gott sagt mir zu, du bist geliebt. Du bist eine geliebte Tochter Gottes. Und das sagt er auch jedem von uns zu, egal wie unglücklich wir gerade sind oder wie glücklich wir gerade sind. Du bist ein geliebtes Kind, du bist ein geliebter Sohn, du bist eine geliebte Tochter. Hagar geht also als eine Verwandelte in diese alte Situation hinein und deswegen ist die Situation für sie auch anders. Sie kann sie tragen, obwohl sich an der schwierigen Situation erstmal nichts ändert. Sie weiß, mein Glück, ich formuliere das jetzt mit meinen Worten, ist es, dass ich wissen darf, der unsichtbare Gott sieht das alles und er geht mit und er geht auch mit hinein in diese Tiefpunkte. Das ist also wirklich das Evangelium in diesem Text, dass Gott im Unglück diese Zusage seiner Nähe macht und sagt, ich sehe dich an. Ich möchte schließen mit dem Blick auf Jesus. Wir haben ja vorhin den Text gehört aus dem Jesaja-Buch mit dem Gottesknechtslied, was die ersten Christen auf Jesus gedeutet haben. Jesus ist jemand gewesen, der unter den Menschen sehr demütig war, der nicht so als der große Boss aufgetreten ist, als derjenige, der nur so vor Kraft und Stärke strotzte, sondern als einer, der sich auch hineinbegeben hat in das Elend, in die Niedrigkeit. Und ein zweites fällt mir auch bei Jesus ein, also er verkörpert also diesen Gott, der mich sieht. Ein zweites fällt mir bei Jesus ein, das fasziniert mich auch immer wieder, wenn ich in den Evangelien lese, wird oft beschrieben, dass Jesus über eine tiefere Art des Sehens verfügte. Also oft finden sich solche Wendungen, wo es heißt, und Jesus hob seine Augen auf zum Himmel und betete. Also Jesus war im Gebet und in Verbindung mit seinem himmlischen Vater und das hat ihm die Möglichkeit gegeben, tiefer zu sehen, in seinem eigenen Unglück tiefer zu sehen und das tragen zu können und durchzuziehen, aber natürlich auch Menschen tiefer anzusehen, auch gerade die Ausgegrenzten, gerade die Unglücklichen, gerade die, die keiner sieht. Und es gibt dieses wunderbare Gebet von der Teresa von Avila, ihr kennt es vielleicht, dass sie sagt, stell dir doch vor in solchen Situationen, du bist nicht allein, da gibt es Jesus und dieser Jesus, der sieht dich liebevoll und demütig an. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wenn wir beten, haben wir die Möglichkeit, selbst Gott anzusehen und uns von ihm ansehen zu lassen. Und das ist unser Glück in allem Unglück. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.